Angel Reese y McDonald's tienen la clave para un post-game meal de campeones. Una QPC con salsa barbecue y tocino, papitas y un refresco. Los pros le llaman el Angel Reese Special. Llévate el Angel Reese Special solo en McDonald's.
Ba-da-ba-ba-ba.
En McDonald's participantes por tiempo limitado.
Hallihallo, willkommen im Bobcast mit euren zwei Hohlköpfen, die über andere Hohlköpfe labern. Guten Tag, Andreas.
Hallo.
Ja. Et tu, Kai Schwinz.
Ich dazu ja. Nur. So sieht's aus.
Du auch beim Bobcast, das ist ja schön.
Richtig, ja. Bin auch zufällig hier und wir hangeln uns tapfer weiter durch die Crimebuster-Ära. Und ich finde, die Frage, was eigentlich die Essenz einer Drei-Fragezeichen-Geschichte ausmacht, die wird irgendwie von Folge zu Folge neu verhandelt, habe ich das Gefühl. Mal schauen, wo wir da heute landen.
Ja, ich bin auch sehr gespannt.
Genau, ich würde sagen, wir verlieren gar nicht viel Zeit. Wir steigen ein und ich lese den Klappentext. Anonyme Drohungen, umstürzende Kulissen, herumliegende Rasierklingen, eine Explosion. Es ist offensichtlich, dass irgendjemand George Brandon nach dem Leben trachtet. Der Star des Musicals Gefahr im Verzug entgeht den mysteriösen Unfällen nur um Haaresbreite. Aber die Show läuft weiter und entwickelt sich sogar zum Kassenschlager. Um unauffällig ermitteln zu können, schleusen sich Justus, Peter und Kelly als Statisten getarnt in den Theaterbetrieb.
Ja, so viel. Das ist ja wirklich total interessant, weil hier auf dem Skript von Frau Körting, da steht ein anderer Klappentext und der ist durchgestrichen. Und jetzt lese ich den mal vor.
Ja,
das Leben
bitte.
George Brandons ist bedroht. Auf offener Bühne werden Anschläge gegen ihn verübt. Schlecht für ihn, aber gut für das Musical, in dem er die Hauptrolle spielt. Denn die Presse schlachtet den Fall aus. Für Justus, Bob und Peter aber wird es gefährlich, denn die geheimnisvollen Hintermänner der Anschläge schrecken selbst vor einem Mord nicht zurück. Interessant. Das hat man dann wahrscheinlich verworfen, weil das Wort Mord nicht erwähnt werden sollte, denke ich
das
mal. Zu heftig.
Denke ich auch, vielleicht ist. Aber ich muss tatsächlich jetzt als Mitglied von Team Bob wirklich mal empört fragen. Du hast ja schon bei der letzten Folge den Musikpiraten moniert, dass Bob also wirklich nur super selten auftaucht. Hier spielt er ja wirklich überhaupt keine Rolle, so dass er sogar im Klappentext nicht erwähnt wird. Sondern
ja, und jetzt, und hier in dem, den ich gerade noch vorgelesen habe, da taucht er kurz auf,
aber.
Ich konnte mich an diese Folge wirklich überhaupt nicht mehr erinnern. Ich hatte vor dem Hören keine Bilder im Kopf, ich wusste gar nicht, um was es ging. Und das lag wahrscheinlich daran, dass ich während der Aufnahme Zeitung gelesen habe. Weil ich ja wirklich noch weniger Text habe als in der Automafia. Und das muss man als Autor wirklich erstmal schaffen.
Ja.
In der Automafia kutschiert Bob dann irgendwie noch ein paar Mädels durch die Gegend. Das fand ich ja auch nicht so toll. Aber selbst das findet jetzt hier in Gefahr im Verzug überhaupt nicht mehr statt.
Ja.
Selbst das Checker-Image ist Bob los. Warum? Die große Frage, hat er jetzt irgendwie eine Stimmbandoperation hinter sich und sagt deswegen nichts mehr? Und in einer Szene taucht Bob nämlich auf, sagt der Erzähler, aber dann sage ich überhaupt keinen Ton. Und ich habe mir wirklich mal den Spaß gemacht und habe meine Einsätze zusammengezählt.
Okay, gib uns die Zahl.
Und ich habe wirklich 32.
Ja.
Und davon sind 10 nur Atmerlaute und Reaktionen. Und dann habe ich Peter gezählt, wie oft der was sagen musste. Also es sind Takes, sind keine Sätze, Takes, ja.
Ja.
Peter hat 80 und Justus gefühlt 492.
Genau. So. Und interessant wäre es auch mal Kelly zu taken, weil die übernimmt ja wirklich dann tatsächlich die
darüber
Rolle.
Darüber möchte ich, ja klar, das sind die neuen drei Fragezeichen. Justus, Peter und Kelly. Eigentlich bräuchte man für die Folge neue Visitenkarten. Also trotzdem muss man sagen, ich finde die Geschichte besser als die letzte. Die ist gut erzählt.
Ja.
Man kann die Verdächtigen als Hörer selbst ausschließen, man kann auch ein bisschen miträtseln und zum Schluss kann man sogar selber auf den Strippenzieher kommen. Wir haben, was ich toll finde, eine tolle Verfolgungsjagd im Parkhaus, fast noch besser als die vorletzte im Kreisverkehr. War die vorletzte, glaube ich, oder?
Ja.
Dann erfahren wir im Buch, was ich nicht wusste, dass Justus 17 Jahre alt sein soll. Das wird im Buch erwähnt. Okay. Und dann steht im Buch außerdem noch, dass Peter mit zweitem Vornamen Dunstan heißt. Und dann haben wir auch, was ich super finde, das erste akustische Wimmelhörspiel der drei Fragezeichen. Denn in einem Satz von Justus, ich glaube, du weißt, wovon ich rede, versteckt sich die Stimme von André Mininger. So, und das klingt schon mal spannend. Aber ansonsten, ganz ehrlich, wenn man Bob-Fan ist, hört euch über den Todesflug an.
Genau. Es ist wirklich hart. Ich habe auch solidarisch mitgelitten und irgendwann auch angefangen zu zählen. Ich stimme dir aber zu, wir blicken ja diesmal hier wieder typisch Crimebuster-mäßig hinter die Kulissen des Showgeschäfts und diesmal nicht Film, sondern Theater.
Und das ist natürlich spannend.
Das ist schön. Ich mag echt solche Stories auch immer, die im Theater spielen. Vor allem bei Krimis und wenn man dann mal wirklich so hinter diese Kulissen gucken kann. Ich mag auch diese Atmo. Ich musste übrigens dann dran denken, Andreas, als wir auf Tour waren mit dem Bobcast letztes Jahr und im Theater am EGI in Hannover gespielt haben. Du wirst dich erinnern, dieses grandiose Schild hinter den Kulissen da in den Soffitten, bei Feuer unbedingt weiterspielen.
Ja, das ist der Hammer. Das hängt da immer noch. Ist es super.
Genau, und da musste ich auch dran denken, weil das muss ja hier George Brandon auch irgendwie immer irgendwie weiterspielen. Ja, genau. Also das fand ich toll. Man erfährt viel, wie das so abläuft.
Die Atmosphäre
ist schön. Ja, Drehbühnen, und das ist toll. Passetti, Erzähler, wirkt ein bisschen verstrahlt in dieser Folge, finde ich.
Ja, ne? Ja, aber trotzdem hat, man kriegt immer Gänsehaut, wenn er den Namen George Brandon in den Mund nimmt. Da zuckt man immer so ein bisschen zusammen. Aber er macht es trotzdem toll. Man liebt ihn einfach als Erzähler. Obwohl man jetzt schon merkt, er baut merklich ab, finde ich.
Ja, ne? Also das ist schon, sitzt nicht immer so, aber natürlich hört man ihm gebannt zu. Und was ich auch, wir haben es ja jetzt schon angedeutet, wir müssen aufpassen, dass wir hier nicht zum Kelly-Hass-Club verkommen, aber in bester Crimebuster-Manier ist natürlich Kelly jetzt einfach so dabei. Und was ich interessant fand auch, ja, man sieht die beiden, Peter und Kelly, die hängen jetzt halt auch einfach
und die
so miteinander
sich dann
ab.
Auch.
Ne?
Ja, ja.
Und ich finde, die sind auch wirklich langsam ein bisschen so ein grenzwertiges Cringe-Paar, wenn sie sich da beide als Tänzer beim Theater
melden. Was Justus dann einfällt, ist Donnerwetter zu sagen, wenn sie dann wieder rumknutschen. Aber gut, okay. Also ich bin, glaube ich, aufgrund der Tatsache, dass ich langsam rausgeschrieben werde, kein großer Fan von Kelly. Ich mag Juliane, die Sprecherin.
Sie macht es toll, in meinem Kopfkino waren die beiden wirklich dann auch so im Partnerlook mit so Anfang 90er Jogginganzügen. Also man ist wirklich kein Fan.
Große Frage ist, mochte Peter das eigentlich so?
Ich meine, aber ansonsten auch die Action, du hast es schon gesagt, Verfolgungsjagden gibt es und es fühlt sich an manchen Stellen wie Fragezeichen an, aber nicht durchgehend und das ist vielleicht der Punkt. Hast du ein paar Facts für uns?
Ja. Originaltitel Foul Play aus dem Jahre 1990 von Peter Lerengis. Das ist ein ganz neuer Autor, den hatten wir noch nie. Der ist 1955 in New York geboren. Der hat nur noch ein Buch für die Three Investigators geschrieben. Das ist aber regulär erst später als Sonderfolge erschienen, als Hörspiel, glaube ich, 2011, Brainwash, diese verrückte Sektengeschichte. Interessant ist, dass dieser Lerengis 8 Jahre selber als Musical-Darsteller gearbeitet hat. Der kannte sich also aus in diesem Musical-Business. Der hatte Einblick in diese Szene und hat sich dadurch auch inspirieren lassen. Denn Ende der 80er soll nämlich sowas Ähnliches passiert sein, was hier auch beschrieben wird, im Foul Play. In einer Broadway-Show, wahrscheinlich war das damals Shogun, konnte ich recherchieren, soll ein Musical-Darsteller, und das war angeblich ein gewisser Philip Kasnoff, während einer Vorstellung von herabfallenden Requisiten getroffen worden sein. Das war sehr spektakulär, der ist fast dabei gestorben. Und die Medien haben dann anschließend ausführlich über diesen Vorfall berichtet. Die Zeitungen haben auch darüber geschrieben und die Zuschauer sind dann scharenweise ins Theater gepilgert, um sich diese legendäre Unfallshow mit diesem verunglückten Schauspieler anzusehen. Und daraufhin verkaufte sich das Stück dann extrem gut. Die Kasse klingelte, obwohl der Schauspieler, der da verunglückt war, laut den Kritikern ziemlich schlecht gewesen sein soll. Und in der Presse hieß es dann, ein Unfall stiehlt der Show die Show und ein Schauspieler profitiert davon. Und aus der Story, also rund um diese Aufführung, hat Larengis dann anschließend seine Geschichte gesponnen. Und einige Namen sollen sogar eins zu eins übernommen worden sein, sagt man. Also Namen der Figuren am Rande, Freunde von ihm und so weiter aus der Musical-Szene.
Dann hat er vielleicht tatsächlich diese Story gepitcht an den Verlag, ne? Wenn das wirklich nur so ein One-Off
ist. Das kann sein, ja, genau. Und das Hörspiel ist erschienen am 17.02.92. Und das ist übrigens der erste Titel, der nicht lautete die drei Fragezeichen und ... sondern einfach nur Gefahr im Verzug.
Genau, ist mir auch aufgefallen. Ein Blick aufs Cover. Interessant, es ist ein bisschen so ein Martial Arts Cover, ne? So 70er, rot, orange und dieser Move.
Okay, das also, ist sehr catchy, aber also es geht ja um Kampf-Tanz-Szenen, ja? Und diesen Teil dieses Musicals und Peter macht da mit und das wird Peter sein. Auf dem
wahrscheinlich.
Cover.
Also ich verstehe auch, was Eiger da stilistisch vorhatte. Ich finde aber, es sieht tatsächlich ein bisschen unfertig aus. Es ist irgendwie so nicht, knallt nicht so ganz, wie es vielleicht könnte bei dem bei dem Thema. Aber na gut, wie immer, die Cover sind ja immer irgendwie charismatisch so gesehen. Aber die Frage ist dann immer, wie weit bilden die die Stimmung ab, die Folge hat.
Werbung.
Bist du bereit für das Veganuary Battle?
Für das was?
Ja, einfach mal die Welt der pflanzlichen Ernährung entdecken und eine Woche lang ausschließlich vegan essen. Das tut dem Körper gut. Und bei Koro gibt es viele haltbare, gesunde Lebensmittel in Großverpackung. Viele davon in Bioqualität und viele sind vegan.
Na, das ist mir bekannt. Ich bestell da ja auch. Aber wie battlen wir denn jetzt?
Ja, pass auf. Weil du dich auch auskennst, rufen wir uns jetzt blitzschnell vegane Koro-Produkte zu. Und wer zuerst keine mehr weiß, der hat verloren. Okay?
Ah so, okay. Ja, das ist interessant. Okay.
Genau. Und zu gewinnen gibt's übrigens auch was. Für alle einen 5% Gutschein.
Sehr gut. Dann lass uns starten.
Okay, dann fangen wir an.
Gefriergetrocknete Himbeeren.
Weißes cremiges Bio-Tahin.
Bio-Nut-Buttercup-Salted-Peanut.
Bio-Mini-Zimtis, liebe ich.
Bio-Tortelloni mit Räuchertofu.
Hafer-Doppelkeks mit Erdnussbutterfüllung.
Okay, dann hab ich noch, Moment.
Ja, schneller Kai, los.
Okay, ja. Bio-Mango-Curry-Aufstrich, gerne aufs Brötchen.
Pistazienmus.
Oh Gott, vegane Mühlenfrikadellen.
Vegane Marshmallows.
Crunchy Bio-Beeren-Granola.
Ungarische Paprikasnackerbsen.
Was?
Ja, die sind viel besser als Chips beim Fernsehen. Los, weiter.
Okay. Und ich habe noch, was habe ich denn noch?
Ja, was hast du denn noch?
Auf
jeden Fall hast du jetzt verloren. Oh. Es tut mir leid, Kai.
Okay, gut. Ja, du warst wahrscheinlich einfach besser vorbereitet.
Ich bin immer gut vorbereitet, das weißt du doch.
Ja, das weiß ich. Gut, du hast einen Preis erwähnt.
Ja, ich habe einen Preis erwähnt. Bestellt einfach auf www.koro.com eure Lieblingsprodukte. Probiert dort gerne die vielen veganen Angebote aus. Über die Hälfte des Sortiments ist vegan und gebt dann bei eurer Koro-Bestellung als Rabattcode einfach Bobcast ein und ihr bekommt 5% Rabatt. Ein Link dorthin findet ihr auch in den Shownotes dieser Podcast-Folge.
Klasse. Ungarische Paprika-Snackerbsen. Andreas, ich habe Fragen.
Ja, Fragen, nichts als Fragen haben wir alle, aber Kai, leider hast du verloren.
Werbung Ende.
Wollen wir gleich mal einsteigen ins Hörspiel, wo gleich ganz am Anfang im ersten Erzähler-Take ein großes Mysterium erwähnt wird. Das müssen wir uns jetzt anhören.
Ja.
In einer Vollwertkneipe im Einkaufszentrum von Rocky Beach hatte Justus eine bemerkenswerte Begegnung, während auf dem Bildschirm jener Film zu sehen war, in dem er als Kind eine überaus komische Rolle gespielt hatte, sah er einen der Schauspieler wieder, die damals ebenfalls in der Serie mitgewirkt hatten, Josh Brandon. Zeugen dieser Begegnung waren Peter Shaw, Bob Andrews und Baz Newman, der Freund von Josh Brandon.
Brandon. Georgie Brandon.
Georgie? Hast du wirklich Georgie zu ihm gesagt?
So wurde er damals genannt.
Richtig, so wurde ich genannt. Aber woher weißt du das?
Ich war der Kleinste damals in der Serie.
Was? Willst du damit sagen, dass du Babyfatso warst?
Ja, also, um genau zu sein, ich war nicht Babyfatso. Ich habe damals jemanden gespielt, der so hieß.
Ja, jetzt fällt's mir ein. Du warst der cleverste kleine Kerl, den ich je kennengelernt habe. Du, das war mein einziger Auftritt in den kleinen Sträuchen, aber er hat mein ganzes Leben verändert. Ich bin von einem Agenten übernommen worden und in der Werbung groß rausgekommen. Dann hat man plötzlich festgestellt, dass meine Stimme gar nicht so schlecht ist und, naja, der Rest ist Geschichte.
So, die berühmte Vollwertkneipe.
Ja, das ist schon toll.
Was ist, das ist wirklich irre, ne? Wenn man es researcht und googelt, ich habe nur Einträge zu den drei Fragezeichen.
Nee, das Wort gibt's auch überhaupt nicht. Das hätte man wirklich auch schon im Buch ein bisschen glücklicher übersetzen können. Das ist aber nicht die Schuld von Leonore Puschert, die bisher alle Bücher übersetzt hat, sondern das ist eine Wortkreation von Eva Rikert, die jetzt zum ersten Mal als Übersetzerin auftaucht. Und im Original habe ich jetzt mal geguckt, da steht nur Trendiest Food Stop in the Rocky Beach Shopping Mall. Mhm. Also wo man Sojaburger mit Alfalfa-Sprossen bekommen kann, das steht so im Buch. Also eigentlich das angesagteste Bio-Café von Rocky Beach.
Ja,
also
genau.
Vollwertkneipe ist ein Kracher.
Ja, das ist wirklich toll. Und ich finde, irgendjemand sollte bitte mal eine solche eröffnen. Ich würde hingehen, bin mal gespannt, was sie da anreichen. Na gut, Smoothies und so Gesundheitskram wahrscheinlich. Ich weiß auch nicht, ob man das dann will in der Kneipe. Aber ist natürlich ein geiler Einstieg, weil man sofort irgendwie so einen Hinhörer hat.
Man zuckt sofort zusammen.
Ja, genau. Und dann zuckt man auch zusammen, als George Brandon und Buzz Newman auftauchen. Buzz Newman kennen wir TKKG-Fans
natürlich. Lubowski.
Lubowski.
Unter dem Pseudonym Christian Weber. Es steht so auf dem Cover, ja, genau.
Genau, aber uns kann man nichts vormachen. Wir wissen natürlich, wer das ist. Und natürlich als Kassettenkind hört man dann noch 3 oder 4 Mal hin, wenn man merkt, George Brandon, den kenne ich doch auch. Das ist doch Fabian Harloff.
Genau.
Und wir wären nicht der Bobcast, wenn wir ihn nicht zu Gast hätten. Und hier kommt er. Wir stellen die Handgurken auf Empfang und begrüßen Fabian Harloff im Podcast.
Hallo.
Ja, hallo,
hi,
hier ist
Fabian.
Bohne.
Grüß dich.
Genau,
hi.
Hallo, hier ist Bohne.
Fuchs 1 an Fuchs 2. Irgendwie so ging das.
Genau, das muss ich natürlich jetzt gleich mal am Anfang loswerden und natürlich viele andere auch. Du bist natürlich eine der Hauptrollen der Funkfüchse, eine ja doch relativ kurzlebige Serie von 83 bis 85, glaube ich.
Ja, leider, also hätten wir auch nur annähernd so einen Erfolg wie die drei Fragezeichen gehabt. Wo wäre ich dann heute? aber trotzdem, man spricht mich auch ganz häufig noch irgendwie auf die Funkfüchse an oder auf so eine andere Serie.
Okay.
Die Verwegenen 4 war das so eine Serie. Dann natürlich später Bob, der Baumeister. Aber was ich auch mal fragen will, weil mich nervt es, ich finde es so ein bisschen komisch. Ganz viele Leute sagen dann, Fabian, dich höre ich immer zum Einschlafen. Und ich finde, das ist ja eigentlich eine Beleidigung, oder?
Nein, das sagen die doch bei uns auch immer permanent. Nein,
ja eben, deswegen wollte ich fragen, wie ich find, das so finde.
Ich finde das super, das ist doch ein Kompliment. Das ist entspannende Unterhaltung, die wir hier bieten anscheinend. Und wenn die Leute entspannt einschlafen können, ist doch toll. Viel schlimmer wäre es, wenn sie sich permanent aufregen würden, weil die Geschichten doof sind oder es dämlich gesprochen. Nein. Das ist dann ein ganz legales Schlafmittel, was wir hier seit 1979 produzieren. Ich fand das immer schön. Es hat mich eigentlich immer gefreut. Es freut mich immer noch, wenn Leute sagen, zu den drei Fragezeichen schlafe ich gerne ein. Finde ich gut.
Also ich kenne tatsächlich auch alle Folgen inzwischen, weil meine Frau hört es nicht zum Einschlafen.
Nein.
Nicht zum Einschlafen, sondern wir hören das immer auf Autofahrten und zum Arbeiten.
Ja. Also es ist, und zum Kochen.
Nein, da höre ich Musik.
Aber hörst du dir dann auch Funkfüchse an? Oder findest du das komisch?
Naja, irgendwann, also meine Kinder sind jetzt 4 und 6, werden die, also sie müssen jetzt schon Bob der Baumeister und die Teletubbies über sich ergehen lassen.
Ab
und
so. Ja, das ist doch super.
Aber irgendwann sind auch die Funkfüchse dran, klar.
Ja, unbedingt. Das ist ja auch ein Kulturgut, finde ich. Und übrigens, Andreas, du warst ja auch dabei in der berühmten Folge Kemal als letzte Chance.
Ah,
mit
nein,
dem ziemlich guten türkischen Akzent übrigens.
Den ich jetzt heute nicht mehr so machen würde. Ja, das stimmt, ja, aber das interessant. Ja, ich dachte immer, Kemal war bei TKKG. Ach nein, das war Funkfüchse.
Nee, Kemal war Funkfüchse, genau. Und auch spannend ist, Fabian, dein Bruder Marek ist ja auch dabei gewesen bei den Funkfüchsen, der mir als Kassettenkind auch im Ohr war, als Europasprecher grandiose 5-Freunde-Folge machen, eine Entdeckung, wo er Wilfried ist. Und man hat dann schon immer im Booklet gesehen, Harloff, ja, okay, das scheint auch so eine Dynastie zu sein an Sprechern. Magst du mal erzählen, wie das zustande kam?
Also dein Vater und dein Großvater, die waren, glaube ich, ja auch im Business, oder?
So ist es genau. Also ich fange mal ganz vorne an. Mein Großvater hat so ein bisschen so im Studio Hamburg die Synchronabteilung, so war ein Pionier da und hat zum Beispiel unter anderem diesen Weihnachtsfilm Nicht das Leben ist schön, sondern Ist das Leben nicht schön? Also It's a Wonderful Life.
Ja,
mit James Stewart. Da hat er die Dialogregie übernommen und da hat mein Vater im Alter von 7, 8 Jahren seine erste Rolle gesprochen.
Nein, das ist ja toll.
Und aus ihm wurde dann auch ein Regisseur und Dialogregisseur. Und so haben mein Bruder und ich eben auch, also bald wir lesen konnten, mit 6, 7 irgendwie so angefangen, die Studios in Hamburg irgendwie unsicher zu machen. Unter anderem kam dann auch eben Heike Diene auf uns. Und das war für uns nicht nur, weil es irgendwie so schön familiär war, war es für uns toll, da zu sprechen, sondern erstens gab es immer was Leckeres zu essen. Also es gab immer leckere Brötchen. Es gab, wir haben Würstchen mit Kartoffelsalat gelebt. Ich weiß, später gab es dann auch mal ab und zu McDonald's und Blockhaus, also für Kinder absoluter Wahnsinn.
Ja. Ja, das war ein Paradies, absolut. Es war genau so wie bei uns, das ist schön das zu hören, ja.
Genau. Was dann für uns, wir waren ja auch schon musikbegeistert sehr früh, auch noch toll war, der Mann von Heike Diene hat ja Instrumente gesammelt und wir durften in den Pausen, wir durften auf diesen ganzen Instrumenten rumspielen, sie ausprobieren. Ich bin mir sicher, wir haben da teilweise auf einem 400 Jahre alten Cembalo rumgeschlimpert, was unersetzbar war.
Absolut, die Geschichte habe ich auch mal im Bobsalat erzählt. Das war ein altes Klavichord von wem war das nochmal? Von Georg Friedrich Händel. Da habe ich absolut doch die Geschichte verrückt erzählt, wo wir mit fettes Brot dieses Ding da hochgewuchtet haben.
Genau, stimmt. Ja.
Total verrückt.
Das war toll, das war ein Museum, es war ein Abenteuerspielplatz natürlich. Ja, habt ihr dann auch im Geräuschefundus dann immer irgendwelche Sachen entwendet und seid damit durch die Gegend gelaufen? Wie wir, Olli und ich, mit dem Luftdruckgewehr zum Beispiel?
Oh nee, das hätte ich das mal gewusst.
Ja, das haben natürlich die 3 Fragezeichen haben das natürlich gemacht. Olli in seiner Punkerphase. Ja, das ist eine Geschichte, muss ich auch nochmal in Ruhe erzählen, nicht heute. Aber ihr habt genau das Gleiche eigentlich erlebt wie wir. Wann ging es mit den Funkfüchsen los? Oder wann warst du das allererste Mal bei Heike Diene? Noch in der Agnesstraße, oder?
In der Agnesstraße, genau. Und ich glaube tatsächlich, also ich kann es jetzt nicht beweisen, aber ich glaube, das erste Mal war ich irgendwann 79 da und habe für eine Serie eine Rolle gespielt namens Clannigan. Die Serie hieß Die 3 Fragezeichen.
Das war dein erster Einsatz.
Ich glaube, das war mein erster Einsatz.
Phantomsee.
Phantomsee. Da warst du dann 9 Jahre. Genau,
und da warst du sensationell, Fabian. Ganz, das klingt so süß. Es ist wunderbar.
Das ist toll. Das ist einer der
schönsten. Wir müssen hier an der Stelle noch mal ganz kurz reinhören.
Super, das machen wir.
Hier steht etwas, was wichtig sein könnte. Ich lese mal vor.
Tu das, Clanny.
Okay, also. Heute mit der Arbeit an Loras Überraschung begonnen. Nach Powder Gulch wegen Arbeitern und Schleusenholz.
Er hat also tatsächlich etwas gebaut?
Richtig. Es muss jedoch keine Schleuse gewesen sein. Es könnte doch eine Holzrinne gemeint sein, durch die man Wasser schickt.
Ja.
In den Minen wusch man früher an solchen Schleusen das goldhaltige Erz aus.
Clanny, gibt es hier am Phantomsee eine Mine?
Nicht, dass ich wüsste, Bob.
Ja, ich finde es sehr süß. Ich finde, du klingst wirklich hier wie 5, nicht wie 9. Das ist so putzig und
super.
Süß. Ganz toll. Das ist klasse.
Und ich höre da schon leicht einen Stimmbruch raus, wenn ich mir... Aber naja, das ist so... Ich glaube, ich war sehr
früh
im Stimmbruch.
Aber sag mal, Fabian, habe ich das richtig gesehen, dass du auch bei der Sesamstraße dabei warst?
Wir haben schon... mein Papa hatte eben so deutsche Zuspieler für die Sesamstraße gedreht.
Ja,
und da haben wir tatsächlich schon auch sowohl mein Bruder als auch ich, also wir wurden nie dazu gezwungen. Wenn eine Kamera im Haus ist und da gedreht wird, dann ist es ja klar, dass man das mal ausprobiert. Und so war das bei uns auch. Es ist ja genauso, wenn irgendwie die Eltern im Hotelfach sind, dann lernen da auch die Kinder ganz früh Sachen zu machen. Und so haben wir angefangen mit 4, 5 und das hat uns eben unglaublich viel Spaß gemacht. Und dann eben auch die Sprecherei. Und bei Heike Diener Körting, also in den Europa-Studios, eine letzte Sache, die noch unfassbar wichtig war für uns, wichtiger als die Gage, war, wir durften uns nach den Aufnahmen, es gab einen riesigen Plattenschrank mit allen Produktionen, die bis jetzt da so gemacht wurden, unter anderem natürlich auch die 3 Fragezeichen, aber auch Huibu und was weiß ich, die tollen Sachen.
Die Sachen unserer Kindheit, genau, ja.
Und
ja,
wir durften uns so viele Platten, wie wir wollten, da rausnehmen und hatten dann zu Hause immer die allerbesten Hörspiele. Ja, das ist uns so wichtig.
Ja, ja.
Es war wie Weihnachten und Ostern zusammen.
Da gab es einen Ständer, da standen die nämlich drin, da waren, am Anfang waren die noch Platten da und dann gab es Kassetten, aber es gab ja unten auch noch das Archiv und das war verschlossen. Und ich habe mir irgendwann mal Zutritt verschafft zu diesem Archiv, wo man sich nichts nehmen durfte.
Die kriminelle Energie des Herrn F.
Da habe ich mich dann ordentlich bedient. Dann habe ich die Platten unter meinen Pullover geschmuggelt, bin dann raus.
Bist dann erwischt worden, oder?
Ja, ja. Ich bin nicht erwischt worden. Frau Körting weiß das auch nicht. Habe ich ja schon mal erzählt. Aber sie wird es ja zum Glück auch nie erfahren.
Nee, genau, das kriegt die nie mit. Aber sag mal, Fabian, hast du noch Erinnerungen an die Fragezeichen in diesen ersten Sachen oder ist das alles ein großer Blur?
Naja, klar, dadurch, dass wir uns das ja natürlich dann auch mitnehmen durften, haben wir, glaube ich, auch dann die ersten Folgen mit Begeisterung gehört. Mhm. Das ist, und ich wusste auch, ich wollte immer wissen, tatsächlich, wenn die Stimme, weil wir hatten natürlich auch die 5 Freunde und ich wollte immer wissen, Moment mal, das ist das der gleiche Sprecher bei dem, also wie von Julien und von Justus, aber das war es eben auch schon so ähnlich gewesen. Und dann hat irgendwann Frau Körting auch gesagt, ja, und dann, ich wollte unbedingt wissen, wie ist denn der so? Ja, das ist ein Punker. Oh, fand ich super toll.
Ja. Sag mal, Fabian, wir unterhalten uns jetzt hier über ganz tolle Produktionen, auf die man stolz ist. Ich muss dich auf eine Sache ansprechen. Ich möchte jetzt nur mal deine Einschätzung hören. Wie hat dir das gefallen? Du bist ja auch die Off-Stimme bei den Teletubbies gewesen. Wie ist es denn dazu gekommen?
Tja, das ist ganz einfach. Das ist, einer musste den Job ja machen. Es war ein harter Job, aber mein Vater hat die Regie gemacht und die Bücher geschrieben.
Okay. Also da konntest du natürlich nicht Nein sagen.
Er ist noch mehr zu bemitleiden. Der musste nämlich die ganzen Folgen texten.
Das stelle ich mir
ging wahrscheinlich
herausfordernd vor. Ja,
ja. Ja, und deswegen habe ich das super gern gemacht. Ich habe auch den Titelsong gesungen. Ich habe ja immer bei all diesen Sachen, auch bei Bob der Baumeister, immer natürlich gleich die musikalischen Sachen an mich genommen, weil ich das ja auch als zweiten Beruf so mache.
Ja, genau. Denn du bist ja Songschreiber für die Prinzen. Du hast für Lindenberg hast du komponiert. Das ist ja fantastisch. Was hast du denn da gemacht?
Also bei Du musst ein Schwein sein, man muss wirklich sagen, ich hatte nur die Idee zu Du musst ein Schwein sein auf dieser Welt. Und mit meinem Freund Lukas Hilbert haben wir dann einen Song gemacht, der ganz anders klang. Aber das hatte dann eben Udo Annette Humpe vorgespielt, das Lied. Und die waren so fair, dass sie gesagt haben, komm, wir machen das so, dass du ein Viertel vom Text bekommst. Finde ich super nett. Und genauso nett war Udo Lindenberg dann auch bei Mein Buddy und ich. Das ist ein Song von ihm, wo ich auch die Idee hatte. Und er hat den Text komplett verändert, aber hat mir trotzdem noch die Hälfte vom Text gegeben. Das sind echt nette, ganz nette Leute.
Super, toll.
Und die Musik kam so Ende der 80er dann so in dein Leben auch professionell, ne? Also da hast du angefangen auch tatsächlich eigene Sachen zu machen oder war das auch schon vorher?
Ja, ich habe so mit 14, 15 genauso wie mein Bruder auch, haben wir in Bands gespielt, teilweise auch in der gleichen Band.
Da spielt Marek für ein Instrument?
Marek spielt Bass.
Ah, okay.
Marek spielt Bass und ich habe damals Gitarre gespielt und kam ja irgendwann mein Durchbruch bei TKKG, nicht das Hörspiel.
Das müssen wir auch gleich noch besprechen, richtig.
Das muss ich auch noch erzählen, das hat auch was mit den Funkfüchsen zu tun.
Ja.
Und dann wurde die Bravo eben auf mich aufmerksam und wenn jemand in der Bravo damals stand, dann haben sich natürlich auch die Plattenfirmen für einen interessiert, weil das hieß dann gleich ganz viel Geld verdienen.
Hätten wir das mal gemacht, weil es hieß ja auch, wir sollten auch einen Bravo-Starschnitt bekommen, die 3 Fragezeichen.
Ja,
es gab die Anfrage. Da wäre ich jetzt Popstar. Ja. Aber wir haben uns dann dagegen entschieden, weil wir waren ja ein bisschen älter. Du bist Jahrgang 70, ist
ich
das richtig?
Ich bin 70, ja genau.
Mhm. Jens ist 63, ich bin 65 zusammen mit Olli. Und wir haben gesagt, bravo, das auf gar keinen Fall. Und somit ist uns dann die große Karriere.
Das hättet ihr mal machen sollen. Ich kann mich nämlich wirklich erinnern an den Fabian Harloff Starschnitt im Kinderzimmer meiner Freundin Tina damals.
Ja,
irgendwie
hatte denn irgend sowas gab's mich gab's auch zum Ausschneiden und so, aber von wegen ihr werdet Stars geworden. Ihr seid Stars, ihr macht die Arenen voll. Das, wovon ich immer geträumt habe, das habt ihr geschafft. Also, keine falsche Bescheidenheit bitte.
Naja. Ja, es aber kommt so, wie es kommen soll.
Ich meine, Starschnitt ist schon toll. Aber okay, du hast es ja schon gesagt, wir müssen natürlich darüber auch mal reden, weil das in den 80er Jahren natürlich auch eine Reichweite hatte, die man nicht mehr vergleichen kann mit heute. TKKG, die Fernsehserie.
Du als Tarzan. Ja.
Genau.
Ich als Tarzan. Und es war tatsächlich so, mich hat irgendjemand angerufen, damals Telefone mit Wählscheibe. Es gab nur ein Telefon und das war im Schlafzimmer meiner Eltern. Und dann bin ich dahin und ich habe die ganze Zeit gedacht, die bieten mir jetzt, also die wollen die Funkfüchse verfilmen, was ja nahe liegt, und bieten mir die Rolle von Bona an, logisch. Und ich habe gesagt, ja Mensch, das ist ja lustig, mein Bruder ist ja auch hier und so weiter. Nein, TKKG. Und ich kannte TKKG zwar, aber ich wusste auch, dass der Hauptdarsteller von TKKG,
Sascha
Dreger,
ein guter Freund von dir.
Ja, also wir kannten uns alle gut. Ja, wir haben waren ja alle Kinder
aus Hamburg,
Schauspieler,
ja.
Kindersynchronsprecher und so. Und Sascha Dreger sah genauso aus wie Tarzan auf den Büchern.
Das stimmt.
Dunkle Locken.
Stimmt.
Und ich hatte blonde Haare und hatte irgendwie und hab gedacht, hab auch gesagt, warum nehmt ihr denn nicht Sascha Dreger? Und die meinten, nö, wir haben ja jetzt hier gerade dich. Und und habe da einmal.
Wie viele Folgen waren das insgesamt?
Das waren tatsächlich nur, also es waren sechs, also insgesamt 12 Folgen. Mhm. Die ersten sechs haben wir dann in den Sommerferien gedreht, also pro Woche eine Folge. Die waren so 25 Minuten, die Folgen. Und das ist dann im Herbst rausgekommen, war ein Riesenerfolg. Aber ich war eben dann nicht mehr auf dem junge Detektive-Trip, sondern auf dem Trip, Musik machen und Mädels kennenlernen und so weiter. Und dann sollten die zweiten sechs Folgen gedreht werden im Sommer darauf. Und auch mein Vater wollte nicht unbedingt, dass ich jetzt schon in der Branche irgendwie verschwende und hat mir dann angeboten, pass auf, du kannst gerne die zweiten Folgen drehen, die zweiten sechs Folgen, oder du darfst mit 16 auf Interrail-Tour gehen. Das heißt, 4 Wochen im Zug mit einem Freund durch Europa in den Sommerferien.
Und du hast dich richtig entschieden.
Ich habe mich für Interrail entschieden.
Ja, super. Das ist vollkommen nachvollziehbar. Und es war, glaube ich, auch die richtige Entscheidung, oder?
Ja, ich habe ja trotzdem, ging der Job ja nicht an mir vorbei, genauso wenig auch an meinem Bruder. Also wir sind ja trotzdem in der Branche gelandet. Hm. Aber es war, glaube ich, sehr richtig, da nochmal richtig
Reisen,
Europa kennenzulernen. Ja.
Und dann auch Interrail zu der Zeit, fantastisch.
Wundervolle Zeit war das.
Aber die Serie trotzdem auch ein Erfolg, oder? Also ich kann mich da auch sehr erinnern, dass wir das geguckt haben tatsächlich. Und dann hat man
total so
verglichen mit den Hörspielen und sind ja auch Plots der Bücher, also bekannte Geschichten, die da verfilmt wurden.
Das waren die Geschichten kannte ich auch alles. Es waren, qualitativ war das mit Sicherheit so, wie man das damals gemacht hat. Es war nicht so perfekt gecastet. Also es ist, teilweise waren alle froh, wenn die Kollegen die Sätze ohne einen Fehler zu machen hinter sich gebracht haben. Das ist die schauspielerische Leistung bei uns Kinderdarstellern doch ein bisschen teilweise hinten dran gewesen. Mhm. Aber es nützt ja nichts. Es ist trotzdem unglaublich erfolgreich gewesen und auch hier sagen ganz viele Leute noch, dass sie mich aus TKKG kennen.
Ja, da kennen wir dich auch. Und sag mal, war das für dich Stress? Also so Dreharbeiten, dann hat man dann gemerkt, also ich meine, du warst natürlich sozusagen ein Profi im Vergleich zu anderen Kollegen wahrscheinlich da. Also war das eine gute Stimmung oder war das irgendwie anstrengend und weird?
Also es war tatsächlich für mich total easy, weil ich damals war ich 15 und habe dann diesen Job eigentlich schon seit 10 Jahren gemacht und ich wusste, wie es funktioniert und ich wusste, dass man seine Texte können muss und so weiter. Aber wie gesagt, die jungen Kollegen, also natürlich fand ich Gabi und die Darstellerin fand ich auch ganz toll. Und das war auch ganz aufgeregt. Wir haben uns auch mal verabredet und so. Da war schon ein bisschen was. Das war schon toll. Aber also Karl und Klößchen hatten sich immer in der Wolle, um das mal so zu sagen. Und da war es auch mit den Texten nicht immer so weit her. Insofern war es deswegen ein bisschen anstrengend, aber generell wundervolle Zeit.
Und dann ging es weiter. Dann warst du noch bei den SK-Babys zusammen mit dem leider verstorbenen Michael Deffert.
Ja, ja, Mensch, genau, mit dem haben wir, ich habe dich ja auch schon, das kenne ich auch schon seit der Europa-Hörspielzeit. Und der war ja auch schon in Hamburg ein Sprecher.
Und bei den Funkfüchsen auch dabei.
Mike, genau, deswegen, Mensch, ja, Gott hat ihn selig, tatsächlich.
Und dann bist du jetzt immer noch seit wie vielen Folgen der Notarzt in dieser
Notrufhafenkante. Das ist sagen
Philipp Hase, Notrufhafenkante.
Genau, das sagen die meisten so. Oh, ich kenne dich aus TKKG und jetzt natürlich Notrufhafenkante, Dr. Philipp Hase. Aber durch TKKG ist da eben einiges damals dann durch die Bravo losgezogen mit ganz vielen Serien, SK-Babys, dann Die Rote Meile, ganz viele andere Fernsehgeschichten und so. Und ich war auch
unglaublich viel, ja.
Also ich hatte echt viel um die Ohren und das war eine wundervolle Zeit. Ich will sie nicht missen. Zu der Zeit, als ich die drei Fragezeichen aufgenommen habe, war das gerade so eine Hochphase auch. Also als ich die Gefahr im Verzug aufgenommen habe.
Ja.
War ich, das weiß ich noch irgendwie, das war gerade auch unglaublich viel los. Aber ich kann mich, also ich glaube, ich war noch nicht arrogant. Oder,
das ist erst jetzt,
das wurde ich tatsächlich so im Nachhinein, glaube ich, war ich das so nach der SK oder in der SK-Babys-Zeit, wo ich dann doch
merkte, interessant, dass du das sagst. Du hast selber das Gefühl gehabt, dass du so ein bisschen Allüren bekommen hattest.
Ja, aber nicht, als ich Bravo-Star war. Da wusste ich genau, da kann ich ja gar nichts für, dass ich jetzt plötzlich berühmt bin. Das ist ja nur, weil Leute Fotos von mir gemacht haben und Mädchen das gut fanden. Aber dann später dachte ich tatsächlich, ich bin ein guter Schauspieler und darf deswegen auch mal arrogant sein, was natürlich im Nachhinein totaler Schwachsinn ist. Man darf und sollte nie arrogant sein. Aber naja, man lernt ja nie aus.
Aber gut, sowas steigt einem natürlich auch zu Kopf, wenn man dann wirklich auch erfolgreich ist. Was du gesagt hast, du kriegst dann viele Angebote und dann hast du das Gefühl, Moment mal, alle reißen sich um mich und die Mädchen feiern mich und ich kann jetzt hier machen, was ich möchte. Es ist schwierig, glaube ich, da wirklich auch auf dem Boden zu bleiben, wenn du so gefeiert wirst.
Ja, also wie gesagt, ich glaube, ich habe es lange durchgehalten, dass, weil ich eben wusste, auch was dieser Beruf mit sich bringt, dass er eigentlich nicht nur Licht, sondern auch sehr viel Schatten mit sich bringt. Also war ich immer sehr dankbar und demütig. Aber irgendwann hat es mich dann wahrscheinlich doch übermannt. Ah, aber das sage auch nicht nur ich. Ich habe nie jemanden da so gefragt. Das ist so, was ich jetzt so rekapituliere.
Aber es ist doch schon mal gut, dass du das so einschätzen kannst. Genau. Also und ich halte dich überhaupt nicht für arrogant.
Ist jetzt auch alles vorbei.
Aber finde ich ja toll, dass man sowas sagt. Ja. Was ich aber nochmal, ich muss natürlich darauf zurückkommen, zum Glück bist du dem Hörspiel ja treu geblieben und wichtig ist jetzt ja auch aktuell im neuen Drei-Fragezeichen-Hörspiel im Dreieugigen Schakal sprichst du ja auch mit. Und da müssen wir noch mal ganz kurz drüber sprechen. Wir waren zusammen im Studio, Fabian, gar nicht so lange her.
Ja,
und
genau.
Bei den Aufnahmen, da gab's, kannst du dich dran erinnern, wirklich, wann haben wir das aufgenommen? Ist ein Jahr her, glaube ich.
Ungefähr ein Jahr, würde ich sagen, ja.
Gab es eine wunderbare Mittagspause in der Roten Baumchaussee, in der legendäre Pianist Fabian Müller, der im Schakal nämlich auch so eine kleine Rolle spricht, ich glaube, der ist Hank, glaube ich, für
genau,
alle im
der spielt
Foyer.
Mein Mit-Hip-Hopper spielt er, genau. Ja.
Genau. Und in dieser Mittagspause ist dann Fabian Müller ins Foyer gegangen, da steht ja dieser riesengroße Flügel und da hat er dann eine Dreiviertelstunde Beethoven gespielt und das war doch ein ganz toller Moment. Ich glaube, den hast du sogar auch noch mitgefilmt.
Ich habe auch noch was mitgefilmt und das ist wieder typisch die Europa-Studios, nur da kann so etwas passieren.
Es ist so fantastisch gewesen.
Also ich hatte Gänsehaut überall. Und wirklich das Privatkonzert. Normalerweise hätte man da vielleicht viel Geld drüber für bezahlt, aber und der war ja auch noch so nett. Ja,
der war super nett und der in der Rolle als Hank wirklich ist er
auch
fantastisch.
Super.
Ganz, ganz toll. Ich habe gerade noch mal reingehört.
Und um einen Gegenpunkt zu setzen, Fabian, du hast ja für diese Folge einen Hardcore-Schlager komponiert.
Richtig.
Da sind wir jetzt wieder ganz schön bei der anderen Musik. Ja, das ist also, wenn ihr da einen Schlager im Hintergrund hört, den habe ich geschrieben, nicht gesungen, hat eine Freundin von mir gesungen, aber und ich bin ja auch da, performe ja ein bisschen Hip-Hop. Also das war schon, da war ich schon der richtige Cast.
Du bist die lebende Statue, die dann so, genau,
rappt. Die anfängt langsam los zu rappen.
Ja,
und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich muss hier an dieser Stelle auch noch mal eine Entschuldigung loswerden. Denn ein paar, 10 Jahre früher war ich mal bei den drei Fragezeichen bei einer Aufnahme. Und da hieß es, also ich habe ja ganz in der Nähe gewohnt, also 500 Meter weiter. Und dann hieß es irgendwie am Vortag nur, ach, ich habe da ein paar Zeilen für die Fragezeichen, kannst du mal vorbeikommen? Und ich hatte an dem Abend vorher ein Klassentreffen Also 20 Jahre Klassentreffen oder so.
Also du hattest keine Kopfschmerzen, als du da im Studio aufgetaucht bist.
Ich habe gedacht, ich bin da alleine für eine Stunde, es ist recht da kurz ein paar Sätze und dann stehen die berühmten drei Fragezeichen tatsächlich vor mir und ich spreche mit denen und bin so verkatert und es war mir so peinlich, weil sowas passiert mir normalerweise nicht und dafür möchte ich mich jetzt nochmal entschuldigen. Das ist und mir das nie ist wieder aber passiert, aber...
Du, das macht überhaupt... Wir sind ja manchmal auch verkatert, das merkt ihr gar
nicht. Sag das doch nicht, Andreas, oh Gott.
Sehr schön. Aber das ist
gut zu hören, danke. Ja.
Genau. Und ich finde es sehr schön, dir zuzuhören, Fabian, wie du auch über diesen Schauspielerberuf-Ethos da philosophierst. Und das ist vielleicht ja ein ganz schöner Link zurück jetzt in diese Folge Gefahr im Verzug, wo es ja auch genau darum geht. Ne? Also du hast davon erzählt, man kann Allüren kriegen, man kann arrogant sein. Und ich finde irgendwie all die Sachen, über die ihr jetzt so gesprochen habt, die sind auch so ein bisschen vereint in dieser George-Figur, diese Hauptrolle, diese eigentlich ja echt ganz
spannende Figur. Das ist die Rolle deines Lebens,
ne? George. Wie eigentlich, ja. Also hätte ich das spielen können, ja, auf jeden Fall. War toll. Also wirklich, es gibt ja sowieso so viele Folgen, die man verfilmen könnte. Nee, stimmt, ja. Die Rolle war super. Das war eine ganz, ganz tolle Rolle mit allen Facetten, ja, die es so gibt. Nur als Tänzer hätte ich dann komplett versagt.
Ja, da wirst du ja gedoubelt. Du wirst ja gedoubelt als Tänzer.
Nur ein Hörspiel, genau. Aber sag mal, wie war das für dich jetzt, die Folge nochmal zu hören nach all den Jahren? Hast du da noch irgendwie angedockt? War da noch was präsent oder wie war dieses Erlebnis?
Also, jetzt nicht wieder denken, der ist arrogant, der Harloff. Ich hab mir wirklich gedacht, wow, war ich gut.
Ja. Nein, also wow, ich sage wow, immer als Bob, wow, bin ich schlecht. Ja. Aber das ist.
Nein, es ist ja immer, man ist da immer in diesem Studio und es ist so eigentlich als wie ein Familientreffen. Man fängt irgendwann an zu sprechen und es macht Spaß und es ist super. Und ich finde, da kommen immer so tolle Ergebnisse raus. Und das habe ich, wenn ich überlege, wie lange das her ist, ich finde, das ist super geworden.
Das ist aber wirklich gut. Also ja, du spielst das wirklich auch toll, das passt, du bist super besetzt. Ich habe jetzt mal geguckt, hier steht übrigens, was ganz witzig ist. Halt dich fest, Fabian. Hier steht, hinter dem Rollenname George Brandon steht ein Name, der ist durchgestrichen und dann kommt dein Name. Das heißt, man hat es eigentlich erstmal mit einem anderen machen wollen und dann kamst du. Und wer stand da?
Na?
Manu Lubowski. Du solltest nämlich Buzz Newman sein. Das steht hier.
Ach, irre. Dann wurde umgedreht, weil du so gut warst, Fabian.
Ja gut, Manu ist ja nun auch nicht schlecht. Nee, aber ja, ich denke mal, dass Fabian wirklich auf die Rolle von George besser passt. Und Buzz hat leider auch wirklich nur ganz kurzen
Einsatz. Damals
hat
es ja sogar gepasst.
Genau. Ja.
Also damals war es ja tatsächlich so ein bisschen mein Leben. So. Und ich war ja auch gerade auf einer Musicalschule, muss man dazu sagen. Das war jetzt alles Zufall, aber ich besuchte gerade eine Musicalschule und habe wirklich versucht, mich als Tänzer auszuprobieren.
Aber
so
was ich auch wirklich interessant finde, jetzt nicht um dir unnötig Honig um den Bart zu schmieren, aber ich fand es
wirklich toll. Das muss jetzt auch nicht mehr sein, Kai.
Nee, reicht nämlich, sonst wird Andreas eifersüchtig. Das ist auch schwierig für mich hier, die Situation. Aber trotzdem, ich finde, dass du, Fabian, so fast so ein bisschen so ein naturalistisches Spiel reinbringst an manchen Stellen. Also das hat so eine sehr authentische, so eine casual Art,
absolut,
das zu performen. Das war echt eine tolle Farbe da drin. Irgendwie.
Ja, genau, das habe ich immer probiert. Aber eigentlich auch diese ganzen, das, was eben die großen Kollegen von den drei Fragezeichen, also unter anderem auch du, was ihr macht, dieses immer mal hinhören und das Hinhören eben akustisch mitspielen und das Dabeisein eben, also sozusagen das Spiel ohne Ball, das habe ich tatsächlich von euch gelernt.
Ach, ja, das ist ja aber schön.
Ne? Also das, wenn man gerade nichts, keinen wirklichen Text hat, trotzdem darf man natürlich nicht zu viel machen, aber trotzdem eben dabei zu sein und präsent zu sein und sei es
du
nur
spielst
mit einem kleinen
Situation.
Einwürfen.
Du musst die Situation spielen und selbst wenn du nichts zu sagen hast, kannst du trotzdem mitreagieren. Deswegen ist es ja ganz wichtig, sich nicht einfach nur seine Stelle, seinen Take anzumarkern, sondern eben wirklich auch die Szene durchzulesen und zu wissen, was passiert im Augenblick mit deiner Figur, selbst wenn du gar nichts sagst.
Genau.
Ja, und es, was interessant ist, wir kommen ja auch nachher noch hier auf die ganzen anderen Sprecher zu sprechen, die hier mit dabei sind. Das sind ja auch wieder große Namen und so war es ja auch bei euch bei den Funkfüchsen zum Beispiel. Ne? Wenn man da mal in den Cast guckt, da sind auch tolle Leute dabei. Gibt es so Sprecher und Schauspieler aus dieser Zeit, Fabian, die dir so in Erinnerung geblieben sind? Jetzt nicht nur, weil man von denen was gelernt hat vielleicht, aber weil die auch irgendwie besonders im Studio waren?
Ja, also ich habe tatsächlich immer eine Schwäche für die ganz tiefen Stimmen gehabt. Und die ganz tiefen Stimmen haben damals auch im Synchronstudio, muss man mal überlegen, wenn ich neben den, ich glaube, das war in den Europastudios nie so, aber in den Synchronstudios, die haben geraucht, eine nach der anderen. Die hatten teilweise mittags schon eine Riesenfahne, aber da,
die stand teilweise am Pult mit Weißbier. Ja, ja.
Ja, aber nicht umsonst hatten sie eben diese Stimmen.
Ja, natürlich, genau.
Na, und deswegen, also all diese Ziele, also Rolf Jülich, Rolf Mamero, ach Gott, wie habt ihr.
Hans Petsch.
Hans Petsch, natürlich. Ja, natürlich, ja, das hat mich immer fasziniert, wie die das irgendwie gehandelt haben, diese großen, dunklen Erzählerstimmen.
Ja.
Dazu werde ich nie kommen. Und ich habe es schon teilweise probiert mit Rauchen und Trinken, aber ich meine, meine Stimme wird gesund. Einfach
nein,
nicht
so. Nein. Froh. Du klingst ja wirklich immer noch. Dafür. Du klingst ja wirklich immer noch so wie vor 30 Jahren. Das ist ja eigentlich ist auch ein Geschenk. Das ist ein Geschenk.
Ja, eben. Du, für immer jugendlich ist ja auch spannend.
Das ist so. Und damit habe ich mich jetzt auch abgefunden. Das finde ich super. Aber das ist vielleicht ja bei euch auch so. Ne? Also ihr habt euch ja auch
nur ein manchmal klinge ich schon ein bisschen älter.
Also meine Frau liebt es, ich natürlich auch und ihr findet ganz viel bei uns auf jeden Fall zu Hause statt.
Ach, das ist doch herrlich.
Ach, das ist wunderbar und es ist schön, dass du bei uns stattgefunden hast, absolut, lieber Fabian. Im Bobcast, wir machen jetzt hier noch ein bisschen weiter und nehmen die Folge auseinander und du machst hoffentlich weiter Hörspiele, schauspielst und machst Musik. Wir hören dir immer gerne zu.
Sehr gerne, ich habe ja auch nichts anderes gelernt.
Alles klar, Fabian. Danke.
Alles Liebe euch. Danke. Ja. Tschüss.
Tschüss. Ach, wie schön. Ich mache jetzt mal meinen Starschnitt von Fabian Harloff von der Wand. Den brauche ich jetzt nicht mehr. Von wegen Tina. Das war ich natürlich. Ich hatte den. Naja. Nein, aber spannend, mit ihm sich zu unterhalten. Und ja, total. Ich finde tatsächlich jetzt auch nochmal für diese Rolle und dieses Szenario, in dem wir uns befinden, echt ganz schön zu wissen, wie der damals 1992 drauf war, als er mit euch um den Tisch bei Frau Körting saß. Ja. Fand ich sehr schön. Wir steigen jetzt richtig ein ins Hörspiel, finde ich, denn natürlich blättert sich hier also ein spannender Fall auf. George Brandon bekommt Morddrohungen, Briefe und Anrufe, alles Mögliche und jemand trachtet ihm da scheinbar nach dem Leben und natürlich bekommen die drei Fragezeichen den Fall. Sie akzeptieren unter der Bedingung, dass er niemandem erzählt, wer die drei wirklich sind. Denn es könnte ja eine theaterinterne Sache sein, wie Justus vermutet. Und Justus ist auch ein gutes Stichwort, ne? Weil er natürlich hier so ein bisschen traumatisiert, ob seiner ehemaligen Karriere mit den kleinen Strolchen ist. Und da, finde ich, gibt's eine sehr schöne Erzählerpassage von Pizzetti.
Ja, die ist schön. Das so, die ist, ne, thematisch auch toll. Ja, die ist genau schön gebaut.
Als George Justus die Hand schüttelte und ihn aufgeregt anblickte, fühlte Justus, wie die Erregung von seinem innersten Besitz ergriff. So hatte er sich seit seiner Kindheit nicht mehr gefühlt, seit dem Jahr, in dem er selbst auf der Bühne gestanden hatte. Von da an hatte er das Showgeschäft gehasst. Die Baby-Fatso-Episode war zu peinlich gewesen, aber jetzt erkannte er etwas, was er bisher nie zugegeben hatte. Die Schauspielerei lag ihm im Blut und er konnte es kaum erwarten, sich in diesen Fall zu stürzen.
Ja, fand ich sehr angenehm, so spannend psychologisiert dieses, ne?
Ja, also das, aber die Frage ist natürlich, ist das hier wirklich die Schauspielerei, die Justus im Blut liegt, die ihn dazu bringt, den Fall anzunehmen? Oder ist es doch eher reine Detektivarbeit, die ihn interessiert oder reizt? Weil wir wissen ja seit dem gestohlenen Preis, dass er nicht wahnsinnig gerne auf der Bühne steht. Und ich denke mal, dass sich Peter Lorenges das aus den Fingern gesogen hat, um irgendeine Motivation zu entwickeln. Aber ich finde, obwohl spannend, die Szene hier mit Pacetti ganz toll ist, die stimmt hier nicht, die Motivation. Das ist eigentlich was anderes.
Ah, okay, das finde ich einen interessanten Punkt, genau, wo auch der Autor wahrscheinlich sich selbst reinprojiziert, einen Tacken mehr als eigentlich eine
richtige
Justus-Charakterisierung trifft.
Er konnte es kaum erwarten, sich in den Fall zu stürzen, weil er wieder auf der Bühne steht. Nein, nein.
Genau.
Er ist wirklich an dem Fall interessiert, denke
ich. Guter Punkt, genau. Und wie du sagst, genau, eine tolle, stimmungsvolle Musik, wo wir so ein Betty George Orchesterstück haben, was dann in eine Konrad-Stück, The Stage heißt,
das ist so ein Mashup,
wird. Genau. Mhm. Und da kommt, ich krieg da so ein bisschen Hitchcock oder Stephen King Verfilmungs-Vibes. Also ich finde, das ist, macht das nochmal so auf irgendwie. Das ist echt schön gemacht. So, und es ist ja nicht so, dass der arme George nicht mehr irgendwelche Morddrohungen bekommt, sondern es wird noch schlimmer. Er gibt gerade ein Fernsehinterview, als plötzlich, naja, Folgendes passiert. Wir hören mal rein.
Vorsicht!
Oh, Gott, wie ist
die? Geh weg! Da oben! Hilfe!
Oh,
ist jemandem etwas passiert?
Das Schild hatte beinahe George getroffen. Oh Mann!
So ein Glück. Es ist genau da gelandet, wo keiner stand.
Kann man wohl sagen, trotzdem. Glück würde ich es nicht nennen.
Habt ihr alles im Kasten?
Worauf du dich verlassen kannst, Judy. Brentons Reaktion, das aufprallende Schild im Hintergrund, alles.
Gut so. Jetzt haben wir eine knallharte Story.
Interessant ist, wenn man genau hinhört, ist der Hintergrund ganz spannend. Justus sagt ja, Entschuldigung, lassen Sie mich durch. Und dann ruft irgendjemand, ey, so kann das doch nicht weitergehen. Ja, weg mit ihm, er soll nicht in der Stadt bleiben. Das steht im Skript, dass da eine Menge eingefügt werden soll. Die hat man dann aber nicht aufgenommen, sondern man hat irgendwas aus dem Archiv benutzt, was leider überhaupt nicht passt. Und das ist zu sehr im Vordergrund. Und dann merkst du, hier stimmt irgendwas nicht.
Okay, ich hatte es tatsächlich als irgendwie so ein Heckler, der will, dass George die Stadt verlässt. Oder sowas. Aber das ergibt ja auch keinen Sinn. Weil
nee, überhaupt nicht.
Irgend so ein Durchgedrehter. Ja, okay. Nee, gut hingehört, genau. Und dann haben wir natürlich noch Karin Eckold hier als Klatschreporterin, die sich freut, dass sie eine knallharte Story haben. Eigentlich auch so eine ganz nette kleine Farbe nochmal. So, und dann wird's lustig, denn sie treffen auf Bobs Vater, der sich hier als Türsteher was hinzuverdient. Also Louis Sharp gesprochen von Joachim Richard.
Ja, natürlich. Louis, ja,
der
genau.
Der plötzlich richtig auftaucht. Ja. Und sie informiert, dass es Besuch in der Garderobe gibt, nämlich Mr. Firestone und Mr. Crocker. Kommen wir gleich dazu, wer hier spricht. Das fand ich da nämlich echt toll. Aber vorher geht George noch mit einem Shakespeare-Zitat ab. Das fand ich jetzt ganz interessant. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Also Justus erkennt ja das dann, ich muss mich den Eindringlingen wohl stellen, auf ins nächste Gefecht. Und sagt dann, es ist aus Henry V, also Heinrich der V. Und ich kenne das Stück eigentlich ganz gut, weil ich mich mal ein bisschen, ich musste mal Hausarbeiten schreiben über Kenneth Branagh Shakespeare-Verfilmungen und dachte,
die Szene ist
das
übrigens ganz toll.
Das ist klasse, diese Szene, ne? Diese mit Branagh, St. Christmas Day Rede, also kurz davor toll. Der Schlacht von Agincourt. Ja. Tolle Szene, toll inszeniert und natürlich auch auf Deutsch
ist das toll, gesprochen von Uli Mattes. Großartig, ja, okay, ganz,
super,
ganz toll.
Klasse, ja. Und da dachte ich, okay, das muss dann daraus sein. Ich
taucht die Stelle
nicht
da
gefunden.
Auf?
Ich habe es nicht, diese Stelle taucht nicht auf, also nicht in der deutschen Übersetzung, die ich gesehen habe. Deswegen, es muss irgendwo anders auftauchen, aber ich war mir dann nicht ganz klar darüber. Brauchen wir, weiß nicht, hast du da noch was gefunden? Oder?
Nein, habe ich nicht. Ich habe gesucht, aber das ist eigentlich ein bisschen zu allgemein, dieses Zitat.
Ne?
Ich hab's nicht gefunden. Das liegt vielleicht auch an den unterschiedlichen Übersetzungen. Also
das stimmt.
Bei Schlegel-Tieck, glaube ich, gibt es das nicht.
Nee, also wir brauchen vielleicht mal Hilfe, wenn es Shakespeare-Experten gibt, bitte meldet euch.
Das wäre toll.
Wisst ihr,
aber später zitiert Justus ja noch aus den Drohbriefen, die George bekommen hat. Da können wir ja nochmal kurz reinhören.
Dabei fällt mir ein, erinnert ihr euch, dass George erzählt hat, dass er Briefe bekommen hat mit der Drohung, er werde auf einem Thron voller Blut sterben und dass ein Wald kommen und ihn verschlingen werde?
Ja, ja, total verrücktes Zeug.
Na Moment, das kommt mir auch bekannt vor. Das ist, glaube ich, auch aus einem Stück.
Ja, ein Thron voller Blut, ein Wald wird kommen und ihn verschlingen. Das klingt sehr nach der berühmten Prophezeiung der Hexen aus Macbeth. Oh Gott, ich habe es gerade ausgesprochen.
Nein,
da müssen wir auch mal drüber reden. Darf man ja gar nicht. Muss jetzt, oh Gott, wie schrecklich.
Dann werde ich sofort vom Starschnitt von Fabian Harloff erschlagen.
Aber es gibt einen Gegenfluch. Wir werden noch darauf zu sprechen kommen.
Ja, super.
Und jetzt hat Justus natürlich eine leichte Vorahnung. Es geht dann aber auch relativ schnell weiter, weil dann plötzlich Jim Bernardi auftaucht, Holger Malig mit amerikanischem Akzent. Wir hören gleich rein, aber im Buch steht, man fragt sich aber, warum spricht er jetzt plötzlich mit so einem seltsamen Akzent? Im Buch steht, dass der Inspizient Jay Bernardi aus New York kommt. Und das ist natürlich immer schwierig. mit amerikanischen Akzenten in amerikanischen Geschichten, die dann irgendeine wichtige Rolle spielen, wie hier. Justus ahmt ja dann auch später seinen Akzent nach und überführt dann George, wenn ich das mal kurz spoilern darf.
Ja.
Die große Frage ist, wie hätte man das sonst handhaben sollen?
Ja, ich fand
wie
das
hätte
auch
man jetzt, komisch. Ja, das ist schwierig.
Ja, genau, weil man
stottern
halt,
können oder ja, er hätte auch erkältet klingen können, so wie Dux im Höhlenmenschen. Das ist
also man braucht es in dem Sinn eigentlich gar nicht so groß machen, finde ich. Also Justus hätte ihn doch auch so erkennen können, einfach an der Stimme. Also ich habe mich wirklich auch gefragt, warum macht man hier so ein Ding auf?
Ja, weil er muss ja natürlich später George auch in eine Falle locken und muss ja diesen Akzent nachmachen.
Ach genau, dass er das
also er muss
macht,
irgendwie,
richtig,
gut, er hätte das jetzt vielleicht auch verschnupft spielen können, aber man legt sich da auf die Karten, wenn man in einer amerikanischen Geschichte plötzlich mit amerikanischem Akzent spricht.
Genau, der hätte dann irgendwie der Copper Coffee oder irgend so New Yorker Sachen im Original gesagt wahrscheinlich. Ja.
Aber jetzt müssen wir hier mal kurz reinhören, um
unbedingt
Holger Malig, eigentlich Inspektor Cotta, als Jim Bernardi anzuhören.
Oh, was machst du denn hier, Kumpo? Wer bist du?
Oh, hallo. Sie haben George vor dem herabfallenden Schild gewarnt, richtig?
Ja, das ist richtig. Ich bin Jim Bernardi, der Inspiziant. Ihr seid Freunde von George? Stimmt's? Also, wenn ihr wollt, führe ich euch ein bisschen herum.
Oh, Sie wollen uns das Theater zeigen?
Ja, wenn ihr Lust dazu habt.
Das Angebot nehme ich gerne
an. Ja, ich bleib lieber hier. George kommt sicherlich gleich zurück.
Okay, bis später dann.
Kumpel. Kumpel ist schön auf, auf amerikanisch, in Anführungsstrichen.
Ja,
ja, ist ein bisschen schräg, aber natürlich auch charismatisch, weil du, wie du sagst, es dann auch Olli das schön performen kann am Ende am Telefon und alle erkennen es sofort.
Ja,
das ist natürlich
ja,
nicht schlecht. So, jetzt, während Justus mit dem Inspizienten durch das Theater ging, belauschen ja Peter und Kelly an der Tür von Georges Garderobe das Gespräch zwischen Firestone und Crocker, also Produzent und Geldgeber. Und da müssen wir jetzt A mal reinhören, weil hier nämlich B eine absolute Schauspiellegende zum Einsatz kommt. Und die kommt hier.
Mussten Sie unbedingt bergsteigen und damit die ganze Show gefährden?
Wir mussten die Show für 2 Wochen unterbrechen. Ist Ihnen klar, was das für Geld gekostet hat? Ich werde aussteigen. Dann kann ich meinen Verlust jedenfalls in Grenzen halten.
Nur mal langsam sehen. Es gibt andere Möglichkeiten.
Ach, zum Beispiel könnten Sie Matt Grant an meiner Stelle engagieren. Meinten Sie das, Mr. Firestone?
Zum Beispiel.
Wenigstens hätten wir dann einen Kassenerfolg.
Gut, Sie sind der Geldgeber, Mr. Crocker. Aber vergessen Sie nicht, den Zuschauern auch gleich Hörgeräte zu kaufen, wenn Sie Matt Grant einsetzen. Da kann er mich nur flüstern. Außerdem haben wir für den Notfall eine Zweitbesetzung.
Dann können Sie am Wochenende ja Drachen fliegen gehen, George.
Ja, der Musical-Produzent Firestone, hier steht übrigens auf dem Deckblatt, das finde ich ganz toll, das sollte ursprünglich Erik Fessen sein.
Aha,
es ist dann aber der legendäre Peter Schiff geworden, weil der parallel, glaube ich, bei der Zeit bei Pat Pender den Erzähler gesprochen hat. Und das ist wirklich wahnsinnig schade, dass seine Rolle fast immer nur im Hintergrund zu hören ist.
Ja,
und das ist hier wirklich seine einzige Rolle bei den 3 Fragezeichen, glaube ich, von Peter Schiff. Ein unglaublich bekannter Hörspielsprecher, also eigentlich der Hörspielerzähler fast aller Kurt Fetake-Produktion der 60er und 70er Jahre. Und der hat auch ganz oft unter dem Pseudonym Peter Larsen gearbeitet. Deswegen, die Stimme kennt man, aber bringt die auch manchmal gar nicht mit dem Namen Peter Schiff in Verbindung. Ich habe oft mit Peter Schiff im Studio gestanden, also damals bei Kurt Fetake. Da war Olli auch dabei. Die Schwarze Sieben, das war noch vor den 3 Fragezeichen, 1977, da war auch Thorsten Sense dabei und Santiago, Ziesma und dann, weiß ich auch noch, ein Hörspiel, wahnsinnig lange her, Gaius ist ein Dummkopf, das war ganz toll, die Arbeit mit Fetake und da war eben Peter Schiff oft mit uns im Studio, wir waren wirklich alle zusammen, also es wurde im Ensemble gesprochen, wenn der Erzähler dran war, ist Peter Schiff aufgestanden, der saß die ganze Zeit eigentlich da immer nur auf dem Stuhl, hat still zugehört, dann kam der Erzähler, dann hatte der seinen Part, dann setzte der sich wieder hin und wir spielten unsere Szene weiter. Peter Schiff hat auch viel synchronisiert. Die erste Synchro von ihm, das muss ich jetzt erzählen, weil ich auch wirklich ein großer Fan von ihm war, war 1948 und ich glaube, jeder, der Walt Disney Filme liebt, kennt Peter Schiff aus Aristocats.
Ja,
Onkel Waldo, der ist diese betrunkene Gans.
Ja.
Das ist Peter Schiff. Und dann war er, mochte ich ja auch immer total gerne, Andy Carson in Lockruf des Goldes, diesen Advents-Vierteilern, zusammen mit Rüdiger Barr. Und dann hat er natürlich in zwei meiner absoluten Lieblingsfilmen mitgesprochen. Er war die Synchronstimme des schwedischen Schauspielers Allan Edwall in Fanny und Alexander, also Oskar Ekdahl, 1982 und dann natürlich, und jetzt kommt schon mal die Kubrick Connection vorab. 1968 hat er HAL 9000, die Computerstimme aus 2001 gesprochen. Es großartig. Tut mir leid, Dave, aber das kann ich nicht tun.
Geil.
Ich krieg mir Gänsehaut. Weißt du eigentlich, warum dieser Computer HAL heißt? Also, es ist ja eine Legende.
Ja, weißt du das? Ich habe mal was gelesen, ich habe es aber gerade nicht parat.
Es ist, glaube ich, nicht verbürgt und es stimmt vielleicht auch nicht, aber die Leute erzählen sich, dass das ist so ein Mythos. Der Legende nach wurde der Name HAL abgeleitet, weil jeder Buchstabe im Alphabet eine Stelle vor den Buchstaben IBM steht.
Ach ja, genau, ja, das finde ich war so eine Connection. Spannend. Auch großartig Hänschen klein gesungen, ach, dann immer langsamer werden. Ja, ne? Das musste ja auch angepasst werden in der Synchro. Genau, ich habe drauf gewartet hier sehnsüchtig. Ich wusste, natürlich, du wirst uns nicht kommen. Enttäuschen. Ja, ja. Das war der Kubrick-Link und Peter Schiff, ja wirklich eine irre Stimme auch. Und weil du sagst, durch die schwarze 7 auch absolut kindheitsmäßig im Ohr seit Jahrzehnten.
Ja.
Und wirklich schräg, dass er nicht öfter dabei war bei den Fragezeichen.
Ja, wirklich nur bei
wie Peter Matic auch in der letzten Folge, wo Frau Körting in Wien in der Garderobe war. Vielleicht hätte sie ihm auch mal hinterherreisen müssen. aber das fand ich eine schöne Farbe hier in der Kombo mit Lothar Grützner, den wir natürlich auch schon besprochen haben. Also es ist ein schönes Duo und auch mit Fabian, der schlägt sich da klasse in der Szene.
Macht er gut, ist wirklich, sehr gut.
Richtig toll.
Auf Augenhöhe, es ist gut. Genau. Ja, jetzt kommt der Kracher, oder? Jetzt kommt der Kracher.
Genau, jetzt erfahren wir nämlich, dass es auch einen Friseur im Theater natürlich gibt und zu dem gehen wir jetzt mal. Lass uns mal die Haare schneiden.
Bei Lovell Madeira. So. Ja, halt mal still. Moment, dreh mal dein Ohr. Danke. Na ja, wer sagt's denn? Nun bist du wieder hübsch anzusehen.
So, kommt, Freunde. Wir ziehen uns was zu essen rein.
Oh ja.
Ich habe noch fast anderthalb Stunden bis zum Schminken Zeit.
Kommst du denn nicht zur Kontaktaufnahme, George?
Zu was?
Weißt du nicht mehr? Ich habe doch ein paar von den Schauspielern vor der Vorstellung zu mir eingeladen. Für eine halbe Stunde oder so. Wir wollen Kontakt aufnehmen zu den Verstorbenen.
Ja, hier ist der Name Programm, oder? Lovell Madeira.
Der Name so alleine schon ist irre. Und witzig ist ja auch, dass laut Skript, und also das hat Francis hier reingeschrieben, die ganze Szene soll in einem Friseursalon spielen. Was ja Quatsch ist.
Quatsch.
Denn das findet ja eigentlich alles in der Maske statt. Aber Rainer Schmidt ist genial. Und dieser erste Satz von ihm, dreh mal das Ohr, das nuschelt er so weg. Das steht nicht im Skript, das ist improvisiert. Okay. Und man muss sagen, also dieser Tonfall von Rainer ist hart an der Grenze. Ist schon sehr klischeehaft, aber der ist immer noch echt. Ist nicht zu drüber, ein Hauch zu viel und du machst dann als Sprecher die ganze Figur kaputt, denn das soll ja ein Mensch sein und du willst dich nicht lustig machen und das macht er toll. Und wichtig ist ja auch, dass er das nicht übertreibt hier bei diesem ersten Auftritt, Rainer, denn der muss ja später auch unheimlich sein und der muss charismatisch rüberkommen und da darfst du dich stimmlich vorher nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Wenn du die Stimme am Anfang zu sehr chargierst, dann kriegst du am Ende dieses düstere Element nicht mehr hin. Und das ist
super. Das stimmt. Ja. Das ist super. Und er spielt auch ganz toll mit dem Mikro. Das ist ja auch so ein Ding. Er ist ganz nah
ran
und macht das ganz intim, so dass du wirklich das Gefühl hast, gerade wenn man diese Folge mit Kopfhörern hört, wie ich, der schneidet dir wirklich die
Haare. Deinen Gehörgang. Ja.
weil er so nah dran ist. Also das fand ich echt schön gemacht. Und wie du sagst, genau, er kommt ja dann auch gleich in dieser Seance, in die wir auch gleich nochmal reinhören. Wir müssen nur einmal ganz kurz ich finde es einfach so ein schöner kleiner Gag, der fast so im Vorbeifahren hier serviert wird. Sie treffen auf Vic Hamill, also Georges Zweitbesetzung, gesprochen von Ben Tappé, der ja auch zur Kontaktaufnahme geht und obwohl sie eigentlich erstmal alle weggehen, denn wie George sagt, er will ja lieber mit einem Cheeseburger Kontakt aufnehmen als jetzt mit Geistern. Und der sagt dann, Moment, ich habe was zu essen mitgebracht. Und wo er das her hat, das finde ich ganz süß. Das müssen wir mal reinhören.
Hier, keiner braucht zu hungern. Das ist aus der neuen Bäckerei La Corpulence.
Frisch gebackene Rosinenbrötchen?
Ja.
Wie das riecht.
Was meint ihr, wollen wir unter diesen Umständen mitgehen?
Kelly und ich sind dabei.
Klar. Ja. Das fand ich sehr schön. Die Bäckerei La Corpulence, finde ich, ist das ein super Name. Das spricht Bentapé
auch sehr schön, ja, genau.
Für eine Bäckerei. Besser wäre nur noch La Diabetes, finde ich, für eine Bäckerei. Aber das ist, finde ich, sehr schön. Und natürlich spielt es ja dann auch eine Rolle, denn es müssen ja besonders klebrige Rosinenbrötchen zum Einsatz kommen. Ja. Denn wir gehen jetzt in diese Seance. Wollen wir da noch mal reinhören?
Französische Rosinenbrötchen. Ja, da hören wir rein. Das ist toll.
Schließt nun eure Augen. Schließt sie und überlasst euch den Gewalten um euch wie ein Schiff. Die Stimmen haben mich heute besucht. Sie sagten, dass ich heute eine Tür öffnen wird. Ich fragte, zu was für einem früheren Leben die Tür führen würde. Doch sie schwiegen.
Psst.
Die Stimmen flüsterten: viel Leid, aber schließlich große Erleichterung.
Ja, und da merkst du auch, dass dieser Lovell Madeira eben auch nochmal andere Töne drauf haben muss, um das Ganze wirklich gespenstisch und unheimlich zu machen. Obwohl Bob laut Erzähler dabei ist, sagt er kein einziges Wort.
Ja.
Also gut, da sind im Hintergrund die 10 Atmer von meinen insgesamt 32 Takes wahrscheinlich. Also wenn ich genau hinhöre, höre ich mich da ein bisschen röcheln und Zeitung blättern.
Ja. Genau, und dafür verbringen wir dann die nächste Zeit mit Peter und Kelly beim Rekrutieren von Nachwuchstänzern und müssen uns lange Dialoge darüber anhören. Das, ja, es ist einfach unfair. Ich verstehe dich total. Immerhin, es wird dann, bleibt ein bisschen spannend, denn es gibt nochmal einen Anschlag auf George scheinbar. Der liegt plötzlich nach einer Explosion auf der Bühne während der Vorstellung auf selbiger und sagt dann noch so ein Westside-Story-Zitat-Satz angeblich: Ich küsse meine Stirn.
Ich kenne ja, bist du eigentlich irgendwie ein großer Musical-Fan, Kai?
Ich bin nicht so ein großer Musical-Fan, aber West Side Story habe ich tatsächlich wirklich richtig gut drauf. Also das
liebe ich. Das ist ja nun wirklich schon auch ewig her und das liebe ich wirklich gerne. Und kenne das auch wirklich gut. Aber in dem Film, also das geht ja hier um das Musical auf der Bühne, in dem Film taucht der Satz nicht auf, küsse meine Stirn.
Richtig.
Weil er küsst ihre Stirn und ich glaube, vielleicht wissen die Hörer da mehr, kann es zum Schluss sein, wird da ja auch erwähnt, das ist die Sterbeszene, dann wird er das vielleicht flüstern und sie küsst ihn dann. Aber ich weiß es nicht genau.
Bin mir auch ziemlich sicher. Und Kiss es gibt ja auch eine neue Verfilmung von Steven Spielberg, auch von vor 2 Jahren, die ich auch ziemlich gut fand von der West Side
Story. Du hast die gesehen?
Ich habe die gesehen, ja, genau. Ah, ja. Und da taucht es auch nicht auf, meines Wissens. Aber genau, belehrt uns eines Besseren, wenn wir hier Falsches erzählen. Es ist ja generell, es sind lauter kleine Anspielungen auf die Theaterwelt, auf Popkultur, Musik drin. Denn jetzt kommt ja auch noch sowas, nämlich das hier.
Ich hätte nicht Macbeth sagen dürfen.
Was? Was ist das? Ich verstehe überhaupt nichts.
Peter, ein Schauspieler darf nicht Macbeth sagen. Das ist bekannt.
Mhm. Der älteste Schauspielerfluch der Welt für abergläubische Leute. Was? Wenn ein Schauspieler das Wort Macbeth ausspricht, heftet sich ihm das Unglück an die Fersen.
Dann glaubst du also, dass es ein Fluch gewesen ist, George?
Nein, Peter, ich bin nicht abergläubisch. Ich bin davon überzeugt, dass es jemand auf mich abgesehen hat.
Ja, okay, was macht man, wenn man da nicht sagen darf? Man sagt dann stattdessen The Scottish Play, also das schottische Stück. Aber was passiert, wenn man jetzt zum Beispiel es doch aus Versehen gesagt hat? Macbeth, ja. Dann kann man nämlich den Fluch auch wieder rückgängig machen, indem man sich gegenseitig, also als Schauspieler, an der Nase zieht und im Chor wiederholt: Wackelpeter, erster Rang, Schlabbersack mit Sahne dran. Das soll den Fluch bannen. Das ist,
wow,
das ist das aus Blackadder. Das ist aus Blackadder. Habe ich damals getextet.
Richtig.
Kein Witz. Okay. In England sagen sie bei Blackadder: Hot potato offers draws, puck to make amends.
Ah, okay, super übersetzt. Sehr cool. Okay. Das ist toll. Ja, genau, das wusste ich nämlich nicht. Also der Englisch, dass es da eine englische Variante geben soll, dachte ich schon, aber wie das auf Deutsch
klingt. Ja, das ist wahrscheinlich Quatsch.
Sehr gut gemacht.
Aber trotzdem sehr lustig, definitiv. Mhm. Hat man wieder was gelernt hier bei den 3 Fragezeichen. Das wussten ja viele nicht. Ja.
Nein, und deswegen gibt es uns. Und es ist immer lustig, diese Aberglauben, die man da hat. Ich kann mich noch erinnern, als ich angefangen habe als Kabelträger beim Hessischen Rundfunk, da waren auch jeder Dritte musste mir unbedingt sagen, man darf in einem Fernsehstudio nicht pfeifen, weil das Unglück bringt, was an den alten gasgesteuerten Kameras von 1530 liegt, dann das ein Zeichen war, dass die Dinger kurz vorm explodieren sind.
Das wusste ich auch nicht, dass das daher kommt. Da guck mal, das ist ja wirklich toll.
Was man, wir lernen voneinander.
Das erzählst du mir, das gibt's doch gar nicht. Das ist ja irre.
Ich habe auch Sachen erlebt schon.
Ja, aber nicht so viel.
Nein, das stimmt.
Okay, wie geht's weiter?
Genau. Justus spekuliert sich in jedem Fall einen Wolf und kommt natürlich irgendwann dahinter, dass wer kann wohl in der Lage dazu sein, diesen Computer des Inspizienten umzuprogrammieren, dass da plötzlich eine Drehbühne losgeht und so weiter und so fort. Das muss ja ein Musiker sein, denn die programmieren ja auch ihre Synthesizer.
Ja, ganz wichtig, aber vorher soll er auch noch einen Wasserball spielen. Das taucht ja auch noch auf. Aber du hast vollkommen recht. Jetzt kommt nämlich wirklich eine tolle Stelle. Der absolute Hammer.
Merkwürdige Stelle auch.
Ja, da müssen wir, glaube ich, mal reinhören.
Ja.
Ich glaube, dass Shakespeares böser Geist niemand anderes ist als Buzz Newman.
Ja, was fällt einem auf, Kai?
Naja, da ist
wer
plötzlich
hat denn
jemand
da gesprochen?
Ein anderer Sprecher, der das Wort sagt. Wie so ein Sample.
Es ist wirklich total irre. Ich habe ja hier das Skript und weißt du, was da stand vorher?
Nein.
Neumann. Neumann auf Deutsch. Okay. Ich glaube, Francis hat nebenbei, als er das geschrieben hat, Matt gelesen. Alfred E. Neumann. Und Olli hat das genau so gesprochen. Neumann und keinem ist das aufgefallen. Erst in der Mischung dann. Hätte man jetzt irgendwie das Neumann einfach rausschneiden können, okay, aber das Problem war, dass Olli das Buzz nach oben betont hat. Also der Satz blieb hängen, oben.
Ja.
Also hat André Minninger, und das ist eben hier wirklich unser akustisches Wimmelhörspiel, in der Mischung einfach nochmal das Wort Neumann, Newman, einfach nochmal das Wort Newman eingesprochen und das wurde dann eingefügt. Aber man wundert sich natürlich, das klingt fremd und total fehl am Platz. Passiert natürlich öfter im Hörspiel, dass man irgendwas vergessen hat, irgendwas wird falsch ausgesprochen. Das kann man dann meistens reparieren. Gibt's aber auch in einigen Synchronfassungen von Hollywood-Filmen, wo ganz kurz plötzlich eine andere Stimme zu hören ist. Gibt's ein ganz bekanntes Beispiel, was ich kenne, wo ich immer gedacht habe, da stimmt doch was nicht. Als ich es nur so zum ersten Mal gehört habe, zuckte ich zusammen. Aber nicht nur ich, sondern es gibt viele, die immer denken, da stimmt doch was nicht. Und zwar bei Groundhog Day, täglich grüßt das Murmeltier. Kurz Bill vor Murray. Ende, als Bill Murray diese Eisskulpturen fabriziert, zusammen mit Ellie McDowell. Und da sagt die McDowell, mir wird langsam kalt. Und beim nächsten Satz, wie lange muss ich hier noch sitzen, hört man plötzlich eine völlig andere Stimme. Und das ist dann wahrscheinlich die Cutterin, oder irgendeine Aufnahmeleiterin, weil man diesen Take vergessen hat oder man hat ihn versemmelt oder er ist verschwunden, keine Ahnung. Und das Problem ist eben, die Mischung steht, das Ding muss ausgeliefert werden und Ulrike Möckel ist im Urlaub. Also muss man dann eben einspringen. Und so war das auch mit Olli. Und heute ist das natürlich kein Problem. Jetzt bist in Japan, keine Ahnung, kriegst einen Anruf, hier ist eine Stelle, müssen wir kurz reparieren, sprichst du kurz in dein Smartphone. Damals ging das noch nicht.
Genau. Und Justus kombiniert natürlich hier im Hörspiel nicht nur, dass irgendwie Buzz diese Computer manipulieren kann, sondern er findet tatsächlich auch heraus, holy shit, George steckt dahinter. Selbst er hat das alles gefaked. Die ganzen Unfälle wurde natürlich selbst nie verletzt. Jetzt ist die große Frage, wie wollen sie George überführen? Und da, finde ich, müssen wir jetzt auch nochmal reinhören, weil Olli das sehr lustig macht. Da hilft nämlich nur Justus' großes schauspielerisches Talent, der jetzt am Telefon die Stimme von Bernardi faked. Bitteschön.
Hallo?
Ja, ich bin's, Jim.
Hast du sie erwischt? Puh, Gott sei Dank, Jim. Naja, es ist natürlich schrecklich, aber du hast recht gehabt. So wie es aussieht, sind Justus und die anderen uns auf die Spur gekommen. War wohl ein Fehler, sie als Detektive zu engagieren, aber ich dachte, das macht sich gut in der Presse. Außerdem hielt ich sie für harmlos. Was ist mit Vic? Hast du ihn auch? Sag schon, Jim, ich krieg allmählich Magengeschwüre. Einsilbig, was? Gut, ich bring dir morgen den Check mit.
Okay.
So, und damit ist der böse George dann überführt vom schlauen und Schauspieltalent Justus. Yeah. Und der Fall ist geklärt. Ja, gut, einigermaßen zufriedenstellend am Ende. Und dann wird's aber, wo ich dann dachte, ich habe mich mental schon auf den Abschluss vorbereitet. Und dann biegt das Hörspiel aber nochmal ab und macht was völlig Abstruses.
Ja, denn der Wasserball muss Autogramme geben.
Von kreischenden Fans. Und das hören wir uns jetzt auch nochmal an.
Da ist er!
Autogrammjäger. Oh nein, dazu habe ich wirklich keine Lust.
Das scheinen Sie gehört zu haben, Justus.
Ja?
Sie gehen nicht zu dir, sondern alle zu Peter. Hey, du warst doch auch in der Show.
Ja, stimmt, aber ich habe leider nichts zu schreiben dabei.
Seht mal, das ist er.
Der Wasserball, der Wasserball, der Wasserball, der Wasserball, der Wasserball.
So, ja, genau, das können Sie den armen Justus am Ende wieder aufrichten. Wunderbar. Und wir verabschieden uns jetzt. Wir gehen jetzt in die Bäckerei La Contenance und essen Rosinenbrötchen und freuen uns schon auf die nächste Folge. Da geht's dann zum Basketball mit den gekauften Spielern und einem echten Superstar, der zum
Taucht
ersten
Kelly wieder
Mal
auf. Kai, ich frage nur vorsichtshalber.
Ich nehme dich in den Arm.
Dann besorge ich mir gleich schon wieder eine Zeitung.
Wir machen das zusammen, aber du hast dann dafür diesen Superstar in der nächsten Folge. Der wird uns da durchlotsen, das wird toll. Okay. Also, bis dann, macht's gut.
Macht's gut, ciao.
Das ist der Podcast mit Kerstin und Andreas Fröhlich. Das ist der Podcast mit Kerstin und Andreas Fröhlich.
Angel Reese y McDonald's tienen la clave para un post-game meal de campeones. Una QPC con salsa barbecue y tocino, papitas y un refresco. Los pros le llaman el Angel Reese Special. Llévate el Angel Reese Special solo en McDonald's.
Pa-da-pa-pa-pa.
En McDonald's participantes por tiempo limitado.